They said, oh yeah, they came and they explained to us.
Sie kamen und erklärten uns, dass die Luft in Europa sehr schlecht sei und dass sie hierher gekommen wären, um die gute Luft zu kaufen und nach Europa zurückzuschicken.
Ich erinnere mich an diese alte Dame aus einer der Gemeinden in Isiolo im Norden Kenias. Als wir fragten, was sie von Emissionszertifikaten hielten, sagte sie, wir haben gehört, dass einige Leute hierher kommen, unsere Luft ernten und sie dann mitnehmen, um sie in Amerika zu verkaufen.
Harvesting clean air. That is the aim of emissions trading with carbon credits.
Gute Luft ernten, das ist das Ziel des Emissionshandels mit CO2-Zertifikaten. Andere sprechen vom Handel mit Luftverschmutzungsrechten. Ein Unternehmen irgendwo in Europa möchte sich als klimaneutral bezeichnen. Damit dies geschehen kann, wird eine Gemeinde irgendwo in Afrika aufgefordert, die Kontrolle über ihr Land abzugeben. Zwei Ereignisse an weit entfernt liegenden Orten. Dazwischen liegt ein Markt, auf dem das Recht gehandelt wird, Klimagase zu emittieren, in Form von Zertifikaten. Dieser Markt funktioniert nach Regeln, die größtenteils in Brüssel festgelegt werden. Das Handelsprodukt sind Emissionszertifikate. Produziert werden sie immer häufiger auf Gebieten, die weit von Europa entfernt sind.
From the local communities that often have to live with the consequences without knowing the conditions under which the credits are produced.
Unser Radiobeitrag beleuchtet diesen Handel von den lokalen Gemeinschaften, die oft mit den Folgen leben müssen, ohne zu wissen, unter welchen Bedingungen diese Emissionszertifikate erzeugt werden. Bis hin zu den PolitikerInnen, die über die Zukunft des Marktes entscheiden. Wir gehen der Frage nach, wie funktioniert dieser Markt und für wen arbeitet er eigentlich?
So, carbon credits is a mechanism where, quote unquote,
politics. Emissionszertifikate sind also ein Mechanismus, bei dem sozusagen die VerursacherInnen von Klimagasen diejenigen bezahlen, die etwas tun, um Emissionen entweder zu reduzieren oder zu vermeiden. Wenn man darüber nachdenkt, ist es wie jeder andere Markt auch. Und in jedem Fall ist die Ware also saubere Luft.
Eileen Wakesho leitet das Programm Land, Umwelt und Klima bei NAMATI, einer internationalen Organisation zur Stärkung von Rechtskompetenzen. Derzeit befasst sie sich damit, Landnutzungsrechte indigener und lokaler Gemeinschaften zu sichern. Ihr Ansatz? Zusammenarbeit mit den Gemeinden, um ihnen zu helfen, die Gesetze selbst zu kennen, anzuwenden und mitzugestalten. Dazu werden Rechtsassistentinnen direkt aus betroffenen Gemeinden ausgebildet, damit die Menschen verstehen, worüber sie verhandeln, bevor sie etwas unterschreiben.
Es gibt also Gemeinden, die Maßnahmen ergreifen, um Emissionen zu kompensieren. Zugleich gibt es Unternehmen, die dazu nicht in der Lage sind, weil sie ihren Betrieb am Laufen halten müssen.
Eileen Wakesho spricht hier eine Hierarchie an, die möglicherweise erst den Handel mit den Zertifikaten ermöglicht.
And so to be able to offset their emissions, what they do is they pay.
Um ihre Emissionen ausgleichen zu können, bezahlen die VerschmutzerInnen daher diejenigen, die etwas tun, um Klimagase einzufangen. Die emittierenden Unternehmen befinden sich, wenn man darüber nachdenkt, größtenteils im globalen Norden. Und die meisten Gemeinden, die so viel tun, um Emissionen zu binden, befinden sich tendenziell im globalen Süden. Wie auf jedem anderen Markt gibt es eine Projektentwicklerin. Das ist die Person, die das Projekt ins Leben ruft. Sobald das Projekt fertig konzipiert ist, werden die wesentlichen Aspekte deutlich, die ein CO2-Projekt sinnvoll machen. Die Zusätzlichkeit ist einer dieser Aspekte. Zusätzlichkeit bedeutet, dass es nicht nur einen bereits bestehenden Wald gibt, der für das Zertifikat herhält, sondern dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um CO2-Emissionen zu binden und zu reduzieren. Zusätzlichkeit ist also eine zentrale Voraussetzung dafür, dass ein CO2-Projekt realisierbar ist. Ein weiterer Aspekt ist die Langfristigkeit. Die CO2-Bindung sollte über einen langen Zeitraum erfolgen.
Zusätzlich und dauerhaft. Das sind zwei wichtige Grundsätze im freiwilligen Kohlenstoffhandel. Sie sollen sicherstellen, dass Projekte tatsächlich dazu beitragen, langfristig Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu entfernen, der ohne diese Projekte nicht gebunden werden könnte. Auf diesem Markt kaufen Unternehmen sogenannte CO2-Zertifikate, um die Emissionen aus ihrer Produktion auszugleichen. freiwillig, also ohne gesetzliche Verpflichtung. Später schauen wir uns den verpflichtenden Kohlenstoffmarkt an. Dort gelten strenge Regeln und die Europäische Union plant, diese staatlich regulierten Formen weiter auszubauen. Doch zunächst geht es um den freiwilligen Markt und darum, wie er heute funktioniert.
Wir wurden von den Maasai angesprochen. Sie baten uns um Unterstützung und Hilfe bei der Recherche und Lobbyarbeit gegenüber der deutschen Regierung. Denn sie wissen, dass viele deutsche Akteure an Aktivitäten im Norden Tansanias beteiligt sind, die sich auf ihre Landrechte auswirken, auf ihre Lebensgrundlagen und ähnliche Dinge.
Roman Herre arbeitet für FIAN, eine Menschenrechtsorganisation, die sich auf Landrechte und das Recht auf angemessene Ernährung konzentriert. Vor einigen Jahren wandten sich die Maasai-Gemeinschaften im Norden Tansanias direkt an FIAN. Sie baten um Hilfe, da deutsche Unternehmen CO2-Projekte auf ihrem Land durchführen wollten.
The problem with the carbon projects is they absolutely do not fit with the land rights.
Das Problem bei den CO2-Projekten ist, dass sie absolut nicht mit den Landrechten der Menschen vereinbar sind. Denn die Grundidee des Projekts besteht darin, dass man die Kontrolle über das Land abgeben muss. Von der lokalen Bevölkerung an jemand anderen. Sei es an die Regierung, sei es an die internationalen CO2-Zertifizierer oder an die Unternehmen, die Zertifikate kaufen.
One of the projects is run by Volkswagen.
Eines der Projekte wird von dem Unternehmen Volkswagen geleitet. Gemeinsam mit einer anderen Organisation, Soil for the Futures Tanzania, streben beide Unternehmen eine Fläche von rund 1 Million Hektar Maasai-Land an. Im Rahmen von Verträgen, die eine Laufzeit von bis zu 40, 50 oder 60 Jahren haben können.
Und diese Projekte auf den Weideflächen der Maasai sind eine neue Art von Kohlenstoffprojekten, bei denen man versucht, durch eine verrückte Methode mit der Bezeichnung schnelle Rotationsweidehaltung etwas zu erreichen, was völlig im Widerspruch zur traditionellen und strategischen Art und Weise steht, wie die Maasai ihre Weideflächen bewirtschaften. Durch schnelle Rotationsweidehaltung auf kleinen Parzellen mit kleinen Herden versucht die Projektleitung, den Kohlenstoffgehalt im Boden und in den Wurzeln der Pflanzen auf den Weideflächen zu erhöhen.
Das ökologische Zusammenspiel zwischen Rinderhaltung und Grassavannen, auf das die Weidewirtschaft der Maasai beruht, wurde dabei außer Acht gelassen oder schlicht nicht gesehen. Dabei ist dies für die Anpassung an den Klimawandel von enormer Bedeutung. Die Erfahrung der Hirtengemeinschaften im flexiblen Umgang mit den Wetterereignissen wie Dürren und Überschwemmungen ist angesichts des Klimawandels unverzichtbar und eine wertvolle Ressource für eine anpassungsfähige Weidewirtschaft. Wann es wo regnet und wo Futter wächst, ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Doch Niederschlag und Futterverfügbarkeit bestimmen ständig, wohin die Tiere zum Weiden getrieben werden. Dieser Erfahrungsschatz lässt sich jedoch weder in starre ortsgebundene Weidemuster integrieren, noch ist er mit den Anforderungen des Kohlenstoffprojekts vereinbar.
Und natürlich ist es für die Maasai sehr wichtig, dass sie bereits so etwas wie einen strategischen Ansatz für die Weidewirtschaft verfolgen. Sie orientieren sich also nicht an diesen festgelegten Gebieten, in die sie dann ziehen müssen, sondern daran, wie das Wetter ist. Wenn es eine Dürre gibt, müssen sie in jenes Gebiet ziehen. Wenn es keine Dürre gibt, müssen sie in ein anderes Gebiet ziehen. Wenn die Wildtiere kommen, müssen sie dorthin ziehen. Wenn die Wildtiere nicht kommen, ziehen sie hierhin. Zudem ist nach unserem Verständnis die Weidehaltung in schneller Rotation auch wissenschaftlich nicht besonders gut fundiert, denn die Theorie wurde in den USA erprobt. Dort aber herrscht ein völlig anderes Klima und eine völlig andere Vegetation. Abgesehen von den sozialen Auswirkungen auf die Maasai gibt es auch aus wissenschaftlicher Sicht ein großes Fragezeichen, wie effektiv die Kohlenstoffspeicherung überhaupt ist.
Eine Weidemethode ohne Erfolgsbilanz und Land, das für Jahrzehnte gebunden ist. Roman Herre beschäftigt sich seit 20 Jahren mit ähnlichen Fällen von Landraub. Aufgrund dieser Erfahrung lehnt er die Vorstellung ab, dass lokale Gemeinschaften gleichermaßen von einem solchen Projekt profitieren können. Es gibt kein grundsätzliches Win-Win.
Überall, wo ich etwas genauer hingeschaut habe, habe ich keine Win-Win-Situation gefunden. Nie. Wirklich nirgendwo. Es tut mir leid, es sagen zu müssen. Natürlich gibt es hier und da manchmal einige positive Aspekte. Man kann sie finden, ja. Aber eine echte Win-Win-Situation für die Menschen habe ich nie angetroffen.
Auch im Nachbarland Kenia sehen sich die lokalen Gemeinschaften mit einem ähnlichen Wandel konfrontiert, bei dem sich dieselbe grundlegende Frage stellt. Wer entscheidet darüber, wie das Land genutzt wird? David Arach arbeitet bei Namati als leitender Programmmanager für Land, Umwelt und Klima in Nairobi und zeigt uns, wie sich diese Frage vor Ort in Kenia konkret auswirkt.
Kurz gesagt lief es bisher darauf hinaus, dass die Gemeinden ihre Weidewirtschaft neu ordnen und zudem ihren Viehbestand begrenzen mussten. Wir unterstützen die Gemeinden dabei, nicht nur ihre Grundstücke zu registrieren, wir helfen ihnen auch die Verwaltung ihrer Grundstücke zu stärken und einen wesentlich produktiveren Umgang mit Außenstehenden und Investoren zu pflegen, insbesondere im Bereich der Emissionszertifikate.
Eine solche Organisierung in einer Community braucht Zeit und sie braucht Einfluss. In Kenia können sich die Gemeinden immerhin auf ein Gesetz berufen. Das nationale Klimagesetz von 2023 schreibt vor, bei Projekten, die auf Land Emissionszertifikate erzeugen, sollen 40% der Einnahmen an die Gemeinden gehen. Ob das am Ende auch wirklich passiert, ist allerdings schwer zu überprüfen. Denn dafür müsste bekannt sein, zu welchem Preis die Emissionszertifikate ursprünglich verkauft wurden. Genau diese Information bleibt aber oft im Dunkeln.
Yet it is precisely this information that often remains unclear.
We had worked with a number of communities, 16 of which already had titles of their lands. And so when we spoke with these communities,
wir hatten mit einer Reihe von Gemeinden zusammengearbeitet, von denen 16 bereits über Grundbesitzurkunden verfügten. Als wir also mit diesen Gemeinden sprachen, lautete die Frage: Habt ihr eine Kopie der Verträge? Zu diesem Zeitpunkt hatte nur eine Handvoll von Führungskräften den Vertrag gesehen. Das war der Ausgangspunkt. Dazu gehörte für uns die Organisierung der Gemeinschaft, die Unterstützung der Menschen, sich zu organisieren, gemeinsam zusammenzukommen und dann einen Brief an den Projektträger zu verfassen, mit der ganz klaren Forderung: Wir brauchen eine Kopie des Vertrags. Nachdem wir uns den Vertrag angesehen hatten, formulierten wir unsere Forderungen, darunter eine partizipative Steuerung des Projekts in die Zukunft sowie eine klare Kommunikation von Information und Transparenz.
Eileen Bakesho hebt zudem das Thema Transparenz hervor, das die Gemeinden daran hindert, ihren Anteil effektiv zu erhalten.
Wenn ich meine Ziege oder meine Kuh zum Markt bringe, weiß ich zumindest ungefähr, für wie viel ich sie verkaufen werde. Aber bei diesem Markt, da wissen wir nie, wie hoch der Bruttoerlös ist. Wir wissen nie, für wie viel unsere Klimakühe verkauft wurden. Wir wissen nie, wie viel der Vermarkter für die von ihm angebotenen Dienstleistungen einbehalten hat oder einbehält. Wir wissen gar nichts.
With emissions trading, local authorities do not know at what price their allowances have been sold.
Die Kommunen wissen nicht, zu welchem Preis ihre Zertifikate verkauft wurden. Folglich können sie nicht überprüfen, ob sie tatsächlich den Anteil erhalten, auf den sie Anspruch haben. Beispielsweise die gesetzlich festgelegten 40%. Die Bedenken sind folgende: Wenn in einem freiwilligen Markt nicht einmal jemand eine Zahl wie 40% überprüfen kann, was passiert dann, wenn ein solcher Markt offiziell verbindlich bzw. verpflichtend wird, wie von der EU aktuell geplant?
That's exactly what's being negotiated in Brussels right now.
Genau darüber wird gerade in Brüssel verhandelt.
Im vergangenen Dezember haben sich unsere Staats- und Regierungschefs im Europäischen Parlament auf das Ziel für 2040 geeinigt, wobei jedoch internationale Emissionsgutschriften in Höhe von bis zu 5 Prozentpunkten einfließen können. Die inländischen Emissionen müssen also um 85% gesenkt werden und weitere 5% können von Drittländern gekauft werden, sodass die EU sagen kann, sie hätte ihre Emissionen um 90% reduziert. Das ist der aktuelle Stand. und die Europäische Kommission bereitet derzeit die Gesetze zur Umsetzung vor.
In the carbon projects carried out to date that generate emission allowances.
Es gibt bei den bisherigen Kohlenstoffprojekten, die Emissionszertifikate abwerfen, immer wieder dokumentierte und vermutlich auch viele nicht dokumentierte Fälle von Ungerechtigkeit gegenüber den betroffenen Gemeinden. Dennoch denkt die Europäische Union darüber nach, internationale Emissionszertifikate künftig stärker und verbindlich in ihre Klimapolitik einzubeziehen.
Specifically, this concerns the climate target for 2040.
Konkret geht es um das Klimaziel für das Jahr 2040. Die EU will ihre Netto-Treibhausgasemissionen bis dahin um 40% senken. Bis zu 5% dieses Ziels dürften aber auf dem internationalen Markt eingekauft werden. Sprich, sie müssten nicht durch zusätzliche Emissionsminderungen in Europa erreicht werden. Mit anderen Worten, ein Teil der Emissionsminderungen würde gar nicht in Europa stattfinden, sondern anderorts. Für die in Europa erzeugten klimaschädlichen Emissionen würde außerhalb Europas saubere Luft käuflich erworben.
But would be purchased.
So the idea in the past we had the clean development mechanism under the
Kyoto. Idee war also folgende. In der Vergangenheit gab es den Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung im Rahmen des Kyoto-Protokolls und einen freiwilligen CO2-Markt, der eigentlich eher ein Ausgleichssystem war, bei dem ich dir Geld gebe und du mir Emissionsrechte gibst, am Ende des ganzen Geschäfts.
That is Jakob Greichen.
Das ist Jakob Greichen, leitender Wissenschaftler, Mitarbeiter für Energie- und Klimaschutz am Öko-Institut. Er erläutert außerdem die Unterschiede zwischen dem alten Mechanismus des Kyoto-Protokolls und dem aktuellen Pariser Abkommen.
But quite often it did not contribute to the transformation in the host countries.
Doch oft trug dies nicht zur Transformation in den Empfängerländern bei. Es war eher ein billiger Weg, sich aus der eigenen Verpflichtung herauszuwinden und weniger ein Mittel, auch die Partnerländer im globalen Süden zu unterstützen. Mit dem Pariser Abkommen hat sich dies deutlich geändert. Zunächst einmal muss auch das Partnerland ein Ziel im Rahmen des Pariser Abkommens haben. Es hat also ein eigenes Reduktionsziel, das es erreichen muss. Und damit entsteht ein anderer Anreiz für ein Partnerland als potenzieller Verkäufer von Emissionszertifikaten. Warum? Wenn ein Land alle billigen Emissionsminderungen verkaufen würde, würde es sein eigenes Ziel nicht mehr erreichen. Es handelt sich also tatsächlich um einen etwas transformativeren Ansatz, wenn alles gut läuft.
Greichen believes that the new changes will be a success.
Jakob ist der Ansicht, dass die neuen Änderungen dann ein Erfolg werden könnten, wenn sie gut umgesetzt werden. So optimistisch Jakob Greichen hinsichtlich der neuen institutionellen Änderungen im Pariser Klimaabkommen ist, so skeptisch steht Michael Bloss, Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grünen, diesem gegenüber.
Problem is just historical evidence shows us that we actually never really talk about real capturing of CO2.
Das Problem ist ja, die historischen Erfahrungen zeigen uns, dass wir eigentlich nie wirklich über eine echte CO2-Abscheidung sprechen. Wenn man bedenkt, was beim Kyoto-Protokoll passiert ist. Das war eine Menge. Man nannte es heiße Luft, also viele Schlupflöcher, die im Grunde zu noch mehr CO2-Emissionen führten, als eigentlich angenommen.
In fact, numerous research institutes.
Mit der heißen Luft haben sich über die vergangenen 30 Jahre zahlreiche Forschungsinstitute auseinandergesetzt. Die meisten schwanken in ihrer Analyse. Sie sehen einige Potenziale, aber auch viele offene Fragen. Das World Resource Institute etwa vertritt zwar eine differenzierte Position. Es fordert strenge soziale Sicherungsmaßnahmen, Transparenz und Beteiligungsrechte. Auch empfiehlt es Carbon Credit Projekte, also Projekte, die Emissionszertifikate abwerfen, sollten einen Beitrag zum Klimaschutz einer Region leisten. Sie sollten jedoch nicht umgesetzt werden, um die eigenen Emissionen auszugleichen oder zu kompensieren.
The question remains as to how these participation rights can be safeguarded.
Bleibt jedoch die Frage, wie diese Beteiligungsrechte gesichert werden können. Nach einer Durchsicht von Rechtsdokumenten und Interviews mit Fachleuten in der Demokratischen Republik Kongo kommt das CIFOR-Institut zu folgendem Schluss. Regierungs- und internationale Akteure betrachten eine inklusivere Beteiligung an Kohlenstoffprojekte, die Zertifikate als handelbare Ware abwerfen, als einen wichtigen Erfolg.
However, indigenous and civil society actors remain skeptical about their involvement.
Doch indigene und zivilgesellschaftliche Akteure stehen der Einbeziehung in die Entscheidungsfindung weiterhin skeptisch gegenüber. Gesetzgeberische Bemühungen sollten die Einbeziehung aller Interessengruppen stärken. Wir fragen Namati über ihre Erfahrungen mit den Gemeinden in Sierra Leone,
where he does his work.
Before the chief just signed agreements.
Früher unterschrieb der Chief als der Vorsteher der Gemeinde einfach eine Vereinbarung. Die Menschen sahen lediglich, dass ein Unternehmen kam, um auf ihrem Land zu arbeiten. Sie gingen davon aus, dass ihr Chief dieses Land an uns abtreten würde. Doch mit Inkrafttreten des Gesetzes über traditionelle Landrechte musste die Gemeinschaft konsultiert werden. Es reichte nicht mehr aus, nur mit ihr zu sprechen, sondern sie musste konsultiert werden und ihre Zustimmung geben. Und das Gesetz schreibt vor, dass 60% der Gemeinschaft oder der landbesitzenden Familien zustimmen müssen, bevor die Investition umgesetzt werden darf. Außerdem verpflichtet das Gesetz die Investorin oder die Person, die auf dem Land arbeiten will, dazu, ihre Pläne offenzulegen, alle Informationen über ihr Unternehmen, was sie vorhat und wie sich dies auf die Gemeinschaften auswirken wird.
However, despite the presence of the law,
obwohl eben jenes bestehende Gesetz dies klar formuliert, musste die Gemeinde ihre Rechte erst aktiv einfordern. Unterstützung bekam sie dabei von einer zivilen Organisation, Namati. Gemeinsam setzten sie sich für gerechtere Bedingungen im Kohlenstoffprojekt ein und verhandelten diese neu, wie Daniel erzählt.
Wir hatten eine Zeit lang ein großes Hin und Her. Die beiden großen Streitpunkte waren der prozentuale Anteil an den Einnahmen und der Ausschuss, der die Einnahmen der Gemeinde verwalten sollte, also die Frage, wie die Einnahmen der Gemeinde verwendet werden sollten. Was den prozentualen Anteil betrifft, forderten die Gemeinden anfangs 60% für sich, 30% für das Unternehmen und 10% für die Regierung. Wir hatten 3 Treffen, bevor wir diese Frage klären konnten. 3 Treffen mit Hin und Her, Gegenangebot, Angebot, Gegenangebot, Angebot, Gegenangebot, bis wir uns schließlich auf 40% für die Gemeinde, 10% für die Regierung und 50% für das Unternehmen einigen konnten.
Der Sonderfall Sierra Leone zeigt uns, dass Kohlenstoffmärkte sowohl den Gastgemeinden als auch den ProjektentwicklerInnen zugutekommen könnten, wenn die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das ist zumindest die Hoffnung. Die Zukunft wird zeigen, ob es tatsächlich funktioniert. Für Namati ist es wichtig, dass neben der Verteilung potenzieller Gewinne unbedingt die Grundsätze der Fairness beachtet werden müssen. Doch was bedeutet das im Einzelnen? Dazu David Arach und Eileen Wakisho.
First one is respect community rights to land and water. Now, carbon projects must not undermine.
Der erste Grundsatz ist die Achtung der Rechte der Gemeinschaften auf Land und Wasser. Wir wissen, dass viele Akteure vor allem Gewohnheitsrechte zu untergraben scheinen, wenn das Land nicht dokumentiert ist und die Gemeindemitglieder keinen Eigentumsnachweis haben. Wir wissen, dass Gewohnheitsrechte untrennbar mit dem Land verbunden sind und in vielen Ländern des afrikanischen Kontinents werden zunehmend Gesetze erlassen, um diese Gewohnheitsrechte anzuerkennen und zu schützen. Dieser Grundsatz soll also alle Projektinitiatoren dazu anhalten, diese Rechte zu respektieren. Wenn Sie also mit Gemeinschaften zusammenarbeiten, unabhängig davon, ob deren Landrechte registriert sind oder nicht, respektieren Sie bitte deren Rechte und beziehen Sie sie im Rahmen der freiwilligen, vorherigen und informierten Zustimmung mit ein. Garantieren Sie eine sinnvolle Entscheidungsfindung. Gemeinschaften haben das uneingeschränkte Recht zu verhandeln, Bedingungen festzulegen und rundweg Nein zu sagen, wenn Ihnen etwas nicht gefällt, oder Ja, wenn Sie es wollen. Dies eröffnet nun auch eine breitere Diskussion.
Number of things that have to be taken care of. One is just acknowledging that communities are not beneficiaries.
Es gibt eine Reihe von Punkten, die beachtet werden müssen. Einer davon ist einfach die Anerkennung, dass Gemeinden keine Begünstigten sind, sondern Interessengruppen. Und Interessengruppen erhalten nicht nur Vorteile, sondern auch einen Anteil. Der zweite Grundsatz, den wir vertreten, lautet, dass Informationen weitergegeben werden müssen, damit die Gemeinden fair verhandeln können. Sie können nicht fair verhandeln, wenn Informationen unter den Tisch fallen. Und Gemeinden müssen unterstützt werden, um sicherzustellen, dass sie fair teilnehmen können. Ein Teil dieser Unterstützung muss aus unabhängiger technischer und rechtlicher Beratung bestehen, damit die Gemeindemitglieder die Rechtslage selbstständig nachvollziehen können. Denn wir wollen auch nicht, dass ein Unternehmen selbst diese Dienstleistung erbringt. Die Frage der Unabhängigkeit dieser Dienstleistungen ist bei der Aushandlung jedes Vertrags von entscheidender Bedeutung. Nicht nur bei einem CO2-Vertrag, sondern bei jedem Vertrag.
and to fully understand the law and the contracts that they're getting themselves into.
Der andere Punkt ist, es müssen Durchsetzungsmechanismen geschaffen werden, um die Gemeinden selbst zu schützen und ihre Interessen zu wahren. Die Gemeinschaft sollte also über Mechanismen und Mittel verfügen, um die Projektträger zur Rechenschaft zu ziehen, falls beispielsweise eine Vereinbarung besteht und der Projektträger diese nicht einhält.
At present, the practice is not automatically geared towards a win-win situation.
Die der gültigen Regeln garantieren vielerorts, wie etwa in Tansania, nicht automatisch eine Praxis für das versprochene Win-Win-Ergebnis. Organisationen im globalen Norden verfügen aufgrund eines auf bestimmte Weise strukturierten Marktes über mehr Informationen oder müssen diese nicht offenlegen. Daher haben sie die Verhandlungsmacht über Preise und Bedingungen, unter denen Menschen ihr Land nutzen dürfen.
Glasgow in 2021.
Kritische Stimmen bemängeln, dass die auf der COP26 beschlossenen Regeln unter bestimmten Bedingungen die Übernahme eines Teils der Emissionsgutschriften aus dem Clean Development Mechanism erlauben. Viele dieser Zertifikate sind fragwürdig und ihre ökologischen und sozialen Effekte zweifelhaft. Dadurch können Länder Emissionsminderungen anrechnen, die auf Projekten beruhen, die bereits vor vielen Jahren entwickelt und teilweise schon lange umgesetzt wurden. Nicht das Alter des Projekts allein ist das Problem. Die Emissionsminderungen wurden häufig bereits in der Vergangenheit erzielt und deshalb schaffen sie kaum zusätzliche Anreize für neue Klimaschutzmaßnahmen. Bei Emissionszertifikaten geht es nicht nur um saubere Luft. Es geht um Wälder, um Gemeinschaftsland, um Verträge und um Zustimmung. Es geht darum, wer Zugang zu Informationen hat, wer aus einer Position der Stärke heraus verhandelt und wer nicht. Ob zukünftige CO2-Märkte zu einem sinnvollen Instrument für Klimaschutz werden, hängt nicht nur davon ab, wie viel CO2 gebunden wird, sondern auch davon, ob Rechte geachtet werden, Vereinbarungen transparent sind und lokale Gemeinschaften wirklich mitreden können.
Agreements are transparent and local communities have a genuine seat at the table. As Europe prepares for the next phase of its climate policy,
während Europa sich auf die nächste Phase seiner Klimapolitik vorbereitet, sind diese Fragen ebenso wichtig wie die Aufgabe des Schutzes von Ökosystemleistungen. Zentral ist zudem auch die Frage, wie innerhalb Europas selbst eine klimafreundliche Lebensmittelproduktion, klimaneutrale Mobilität sowie klimaverträgliches Bauen und Heizen und damit die Quelle der meisten Emissionen umgesetzt werden können.
Keine Bezahlung für Umweltverschmutzung. Emissionszertifikate dürfen nicht als bequeme Ausrede für externe Unternehmen oder Regierungen dienen, um sich einer aktiven Minderung ihrer eigenen Treibhausgasemissionen zu entziehen. Ich denke, genau hier liegt der Streitpunkt. Und genau hier stellt sich die ethische Frage.
Klima gegen Kasse, Geld gegen Wald. Der Emissionshandel gilt als Hoffnungsträger im Kampf gegen die Klimakrise. Eine Spurensuche zwischen CO2-Bilanzen, Landkonflikten und globaler Gerechtigkeit.
This is a report by Eunice Nangowi and Tim Daman, produced as part of research into carbon trading by Witness Radio Uganda.
Im Rahmen der Recherche zu Kohlenstoffhandel von Witness Radio Uganda, Informationszentrum Dritte Welt Freiburg und Radio Dreieckland, Juli 2026.